Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Koalition bahnt sich ein Streit über die Grundrente an. Die Union ist mit dem Konzept von Arbeitsminister Heil nicht einverstanden. Eine Sprecherin von Bundeskanzlerin Merkel erklärte, die Pläne entsprechen nicht dem Koalitionsvertrag. Auch die Finanzierung ist strittig. Nach dem Konzept des SPD-Ministers sollen Geringverdiener, die lange gearbeitet haben, aber nur wenig Rente bekommen, einen Zuschlag erhalten bis zu 447 Euro monatlich. Die Bedürftigkeitsprüfung, bei der etwa Erspartes angerechnet wird, soll entfallen.
Es ist eine Art Hartz IV für Rentner, die Grundsicherung im Alter. Der Antrag ist bisher umfangreich und kompliziert. Penibel prüft der Staat die Bedürftigkeit. Der SPD-Vorschlag für eine Grundrente verzichtet dagegen auf die sogenannte Bedürftigkeitsprüfung. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD gebe das aber nicht her, so die Sprecherin der Kanzlerin.
Die Lebensleistung vieler Männer und Frauen mit niedrigen Renten wird anerkannt. Im Koalitionsvertrag steht dann, dass Voraussetzung für den Bezug der Grundrente eine Bedürftigkeitsprüfung ist.
Hinzu kommt, dass die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren wohl nicht so steigen werden, wie eigentlich geplant. So heißt es aus dem Finanzministerium. Die Union zweifelt deshalb, ob die Grundrente nach SPD-Modell finanzierbar ist.
Ich denke, die Zahlen vom Bundesfinanzminister Scholz zeigen, dass die Haushaltssituation keine neuen Wünsche hergibt, die nicht gegenfinanziert sind. Das heißt, jeder, der jetzt was möchte, der muss auch sagen, wie er das finanzieren will, ohne die Steuern zu erhöhen und ohne in eine Neuverschuldung hineinzugehen.
5 bis 7 Milliarden Euro könnte die neue Grundrente pro Jahr kosten. Die SPD betont, das sei zu großen Teilen bereits durchfinanziert.
Wenn das ein Tick höher ausfällt, so sei es. Ich finde einfach, das hat was mit der Gerechtigkeit zu tun, mit hart arbeitenden Menschen, die eben Mindestlohn kriegen und eine anständige Rente brauchen.
Für ein Lieblingsprojekt der Union wäre dann aber wohl kein Geld mehr da. Die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Ökonomisch sei die Grundrente aber eh wirksamer, sagen Wirtschaftsforscher.
Denn das sind Menschen, die geringe Einkommen haben. Wenn man deren Einkommen stärkt, werden die das Geld ausgeben. Der Soli dagegen kommen Menschen zugute, die schon relativ hohe Einkommen haben, also die das Geld eher nicht ausgeben werden. So gesehen ist die Grundrente sicherlich das wirtschaftlich sinnvollere Instrument.
Bis zum kommenden Sommer will sich die Bundesregierung auf ein Grundrentenmodell festlegen.
Wer soll die Grundrente bekommen und welche Rolle spielt die Bedürftigkeit? Diese und weitere Fragen beantworten wir auch bei uns im Internet auf tagesschau.de. Deutschland und Japan wollen in der Handels- und Außenpolitik künftig enger zusammenarbeiten. Das bekräftigten Bundeskanzlerin Merkel und Japans Premier Abe zum Auftakt eines zweitägigen Besuchs der Kanzlerin in dem ostasiatischen Land. Als beispielhaft würdigten beide das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan, das Freitag in Kraft getreten war. Es sei ein wichtiges Zeichen gegen den weltweit zunehmenden Protektionismus.
Ohne Panne nach Fernost. Dass Angela Merkel jetzt zum 5. Mal Tokio besucht, ist auch eine Botschaft an Donald Trump. Deutschland und Japan gemeinsam stark. Für freien Handel, gegen Zollschranken und Abschottung. Wie beim Freihandelsabkommen zwischen Japan und der EU, das gerade erst in Kraft trat.
Ein Besuch in einer Zeit, in der wir bewiesen haben, dass wir auch, wenn multilaterale Abkommen zum Teil in einer schwierigeren Fahrwasser sind, dass wir bereit sind, so etwas abzuschließen. Der 1. Februar ist deshalb ein ganz besonderer Tag.
Wir wollen eng kooperieren bei der Reform der Welthandelsorganisation, so Abe. Das liberale Wirtschaftssystem aufrechterhalten und stärken. Auf der Tagesordnung Krisenherde wie Venezuela und Nordkorea, aber auch Themen der japanischen G20-Präsidentschaft, darunter Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Dazu besucht die Kanzlerin morgen auch ein japanisches Unternehmen. Am Abend treffen mit Wirtschaftsvertretern beider Länder. Wieder ging es um Zusammenarbeit und Austausch. Denn Exportnationen kennen kein stärkeres Gift als Handelsbeschränkungen. So ändern sich die Zeiten. Beim Besuch 2015 hatte Merkel auch mal betont, wo sie anderer Meinung ist als Japan. Jetzt nicht mehr. Donald Trump in die Schranken zu weisen, ist ein gemeinsamer Kraftakt. Da tritt man dem Verbündeten nicht auch noch auf die Füße.
Die Diagnose Krebs. Trotz steigender Heilungschancen hat sie nichts von ihrem Schrecken verloren. In Deutschland erkranken pro Jahr etwa 500.000 Menschen neu. Bei Männern tritt am häufigsten Prostatakrebs auf, bei Frauen ist es Brustkrebs. Etwa 225.000 Menschen sterben hierzulande jährlich an Krebs. Am heutigen Weltkrebstag machen Fachleute auf die vielfältigen neuen Therapieansätze aufmerksam. Im besonderen Fokus stehen bei einer Fachtagung in Heidelberg dabei individualisierte Behandlungskonzepte.
Jörg Bruhr bei der Chemotherapie im Klinikum Stuttgart. Der 62-Jährige leidet an Darmkrebs. Im Bereich der Leber hatten sich schon Metastasen gebildet. Jetzt lebt er beschwerdefrei.
Also dank der Therapie, die ich bis jetzt gehabt habe, geht es mir ziemlich gut.
Der Grund? Eine speziell auf ihn abgestimmte Behandlung.
Wir sind mit einer intensiven Chemotherapie eingestiegen, haben die Tumorlast gesenkt und haben dadurch geschafft, dass er symptomfrei ist, dass es ihm gut geht, dass er ein nahezu normales Leben führen kann.
Jörg Bruhr hat eine konventionelle Chemotherapie geholfen. Andere Patienten brauchen etwa eine Immuntherapie. Krebs sei so vielfältig wie der Mensch, sagen Mediziner. Deshalb beschäftigt sich der erste deutsche Krebsforschungskongress in Heidelberg mit offenen Forschungsfragen. Etwa, warum bestimmte Therapien bei einigen Patienten wirken und bei anderen nicht. Oder wie die Vorsorge verbessert werden kann. Für Gesprächsstoff sorgt auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. In der vergangenen Woche sagte er, Krebs könne in 10 bis 20 Jahren besiegt werden. Die Bundesforschungsministerin rudert heute zurück.
Die große Hoffnung ist natürlich, den Krebs irgendwann heilen zu können. Aber ich glaube, das wissen die Forscher besser als wir, wann wir es können. Je eher, je besser. Aber wir sollten keine falschen Erwartungen wecken, sondern realistische. Und lieber sagen, wir gehen jetzt Schritt für Schritt vor. Erstmal wollen wir das Leben mit dem Krebs auch noch einfacher machen.
Forscher rechnen damit, dass bis 2030 die Zahl der Neuerkrankungen auf 600.000 pro Jahr steigen werde. Auch weil die Menschen immer älter werden.
Im Machtkampf in Venezuela hat sich Deutschland mit weiteren EU-Staaten hinter den selbsterklärten Interimspräsidenten Guaido gestellt. Sie erkannten ihn offiziell als Übergangsstaatschef an und folgten damit unter anderem den USA und Kanada. Zuvor hatte Präsident Maduro eine Frist für Neuwahlen an der Staatsspitze verstreichen lassen. Maduro appellierte an den Papst zu vermitteln. Russland warf den EU-Staaten vor, sich in innere Angelegenheiten Venezuelas einzumischen.
Spanien, Frankreich, Niederlande, Portugal, Deutschland. Insgesamt 13 europäische Staaten, eine Botschaft. Sie erkennen Oppositionsführer Guaido als Interimspräsidenten Venezuelas an. Ihr Ziel, schnelle Präsidentschaftswahlen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den internationalen Druck, den es gibt, auch und insbesondere aus Europa, mit dazu beiträgt, dass es zu keiner Gewalt kommt.
Der Konflikt in Venezuela überschattet in Brüssel alle anderen diplomatischen Termine. Auch das heutige Treffen mit der Arabischen Liga. Die EU-Außenbeauftragte auf Vermittlungskurs. Wir haben unsere Position klar gemacht und da handeln wir alle gemeinsam, sowohl was Sanktionen als auch den Dialog angeht. Wir wollen versuchen, diese Situation zu lösen, so friedlich und demokratisch wie möglich. Venezuelas Präsident Maduro hingegen gibt sich unbeeindruckt, will die diplomatischen Beziehungen zu den europäischen Staaten überdenken. Wir akzeptieren keine Ultimaten. Internationale Politik funktioniert so nicht. Das gab es nur zu Zeiten des Kolonialismus. Unterstützung bekommt er dafür unter anderem vom russischen Außenminister. Am Donnerstag trifft sich eine europäisch-lateinamerikanische Kontaktgruppe in Uruguay, um nach einer Lösung im Konflikt zu suchen.
Doch das wird schwierig. Ob es die europäische Vermittlungsposition stärkt, dass einige Länder heute Guaido anerkannt haben, ist fraglich. Denn eine erfolgreiche Vermittlung braucht auch Gespräche mit Präsident Maduro.
Papst Franziskus ist als erstes Oberhaupt der katholischen Kirche zu Besuch auf der arabischen Halbinsel. Ziel seiner Reise ist es, die Verständigung mit dem Islam zu intensivieren. In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, Abu Dhabi, wurde der Pontifex von Kronprinz Mohammed bin Said empfangen. Am Nachmittag hielt Franziskus eine Rede bei einem Treffen von Vertretern unterschiedlicher Religionen.
Hand in Hand für Respekt und Toleranz. Der Papst, der Regierungschef der Emirate und ein Großimam demonstrieren Einigkeit vor 700 Würdenträgern verschiedener Religionen. Der Pontifex aber spricht auch Gegensätze an, verurteilt den Krieg im Jemen, an dem die Emirate beteiligt sind. Lasst uns die erbärmliche Rohheit der Kriege offenlegen. Wir sehen ihre verhängnisvollen Folgen im Jemen, in Syrien, dem Irak und Libyen. Ein Kontrapunkt zum Auftakt des Besuchs mit Kanonenschüssen und Kampfflugzeugen. Ein pompöser Empfang und ein bescheidener Auftritt. Der Kronprinz von Abu Dhabi präsentiert sein Land als toleranten Gastgeber. 76 Kirchen gibt es in den Emiraten, 900.000 Katholiken, die ihrer Religion auch nachgehen können. Aktivisten zufolge aber steht es in dem Ölstaat schlecht um Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Kritik am Kronprinzen sei unerwünscht. In den Emiraten, wie auch vielen anderen Ländern, wird es nicht toleriert, wenn Oppositionelle den Ruf oder das Prestige des Herrscherhauses beschädigen wollen. Morgen erwarten etwa 120.000 Gläubige den Papst im größten Sportstadion des Landes. Ein historischer Gottesdienst auf der arabischen Halbinsel, der Wiege des Islam.
Die New England Patriots haben zum sechsten Mal den Super Bowl der US-amerikanischen Footballliga NFL gewonnen. Das Team um Quarterback Tom Brady setzte sich beim Endspiel in Atlanta mit 13:3 gegen die Los Angeles Rams durch. Der Super Bowl ist eines der größten Sportereignisse weltweit. Die Profiliga NFL war in den letzten Spielzeiten auch wegen des sogenannten Hymnenstreits in den Schlagzeilen.
Die Nationalhymne erklingt und alle Spieler stehen. In der Vergangenheit hatten sich immer wieder Football-Profis während der Hymne hingekniet, um gegen Polizeigewalt gegen schwarze Amerikaner zu protestieren. Die Profiliga NFL hat dies inzwischen untersagt, unterstützt durch den US-Präsidenten. Dass jetzt Gladys Knight beim Super Bowl in Atlanta singt und die Tochter des Bürgerrechtlers Martin Luther King die Münze wirft, wird in den USA als ein Zeichen der Versöhnung im Hymnenstreit gedeutet. Sportgeschichte schreibt Superstar Tom Brady, indem er mit seinen New England Patriots den sechsten Super Bowl seiner Karriere gewinnt. Rekord. Brady ist die großartigste Person der Erde. Die Rams hatten keine Chance. Tatsächlich findet Los Angeles kein Mittel gegen die erfahrenen Patriots. Das erkennt selbst der Gegner neidlos an. Sie hatten einen großartigen Plan für die Defensive. Unser Quarterback war immer unter Druck. Sie kamen von überall. Doch durch das defensive Spiel werden so wenige Punkte wie noch nie zuvor bei einem Super Bowl erzielt. Ein echtes Feuerwerk auf dem Spielfeld brennt nur die Popgruppe Maroon 5 in der Halbzeitpause ab. Rund 800 Millionen Fernsehzuschauer weltweit erleben, wie sich eine neue Regel zu etablieren scheint. Ein Footballspiel hat 60 Minuten und am Ende gewinnen immer Tom Brady und die New England Patriots.
Der Nordosten Australiens kämpft weiter mit Hochwasser. Im Bundesstaat Queensland wurden mehr als 1.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Besonders betroffen ist die Küstenstadt Townsville. Dort bleiben Schulen geschlossen. Nach tagelangem Starkregen mussten die Schleusentore eines nahegelegenen Staudamms geöffnet werden. In den betroffenen Gebieten regnete es so viel wie sonst in einem ganzen Jahr. Für die nächsten Tage sind weitere heftige Niederschläge angekündigt. Die Schriftstellerin Leonie Ossowski ist tot. Sie starb heute in Berlin, wie ihr Verlag mitteilte. Die Autorin, die unter dem Namen Jolante von Brandenstein im heutigen Polen geboren wurde, verfasste zahlreiche Romane, Jugend- und Drehbücher. Zu ihren bekanntesten Werken gehören Stern ohne Himmel, Die große Flatter und die Schlesien-Trilogie Weichselkirschen, Wolfsbären und Holunderzeit. Mit ihren Texten wollte Ossowski nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken bringen. Sie wurde 93 Jahre alt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 5. Februar.
Ein skandinavischer Tiefausläufer bringt uns Wolken mit etwas Regen oder Schnee. Im Süden sorgt hoher Luftdruck für freundlicheres Wetter und dort zeigen sich heute Nacht gebietsweise die Sterne. Regional bildet sich Nebel. In der Nordwesthälfte fällt ab und zu Regen, zum Teil auch etwas Schnee. Morgen mal mehr, mal weniger Wolken, vor allem im Osten noch etwas Regen oder Schnee. Im Süden längere Zeit sonnig, mitunter aber auch trüb durch Hochnebel. Am Niederrhein heute Nacht bis 3 Grad, im östlichen und südlichen Bergland dagegen strenger Frost. Morgen minus 4 Grad in Niederbayern bis plus 8 Grad in der Kölner Bucht. Am Mittwoch im Norden und Nordwesten viele Wolken und vor allem in Küstennähe Regen, sonst abseits des Nebels oft sonnig. Ab Donnerstag zunehmend wechselhaft und am Freitag auch windig, dabei wird es noch etwas milder.
Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Kampf gegen den Krebs, was die neue Immuntherapie und andere Behandlungen leisten können. Und Facebook erfindet sich neu, die Folgen für die Nutzer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.